Liebe Gemeinde, das Thema der heutigen Predigt lautet Hauptsache authentisch, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Es gibt auch einen Bibeltext zur Predigt, auf den ich eher im letzten Teil der Predigt wieder eingehe. Er steht im Epheserbrief Kapitel 2, die Verse 8 bis 10, wo es heißt, aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Aus einer Werbung für einen Online-Kurs zur Persönlichkeitsentwicklung. Deine Meinung liegt dir auf der Zunge. Und doch hält dich etwas davon ab, sie zu äußern. Aber warum? Hältst du deine Meinung für nicht wichtig genug? Denkst du, niemanden interessiert, was du persönlich denkst? Und warum ist es dir überhaupt so wichtig, was andere von dir denken? Wäre es nicht viel befreiender, wenn du einfach sagen könntest, was dir gerade durch den Kopf geht? Wenn du dich immer wieder verstellen musst, deine Meinung zurückhältst und immer das tust, wovon du denkst, dass andere es von dir erwarten, schränkt das dein Leben enorm ein. Denn wenn du nicht der Mensch sein kannst, der du bist, kannst du auf die Dauer nicht glücklich werden. Stattdessen bist du unzufrieden, ärgerst dich über dich selbst, schluckst den Frust in dich hinein. Das mag in manchen Situationen okay sein, doch auf die Dauer setzt du dich dadurch nur selbst unter Stress und machst dich unglücklich. Wer authentisch ist, verstellt sich nicht. Er ist er selbst und lässt sich nicht verbiegen. Wer authentisch ist, sagt, was er denkt. Jeder Mensch hat seine Ecken und Kanten und die muss niemand vor anderen verbergen. Wer mit sich selbst im Reinen ist, seine Schwächen akzeptiert, ohne Wert darauf zu legen, was andere über ihn denken, ist authentisch. Es sind also nicht die Einflüsse von außen, die das Handeln eines authentischen Menschen bestimmen. Die Motivation kommt alleine aus ihm selbst. Wer oder was ist authentisch? Das Wort stammt aus dem Griechischen authentikos und bedeutet so viel wie zuverlässig, verbürgt. Also gemeint war zunächst das Original eines Textes im Unterschied zur nicht authentischen Kopie. Also die Echtheit und damit die Gültigkeit einer Urkunde. Aber im übertragenen Sinne ist seit der Romantik davon die Rede, dass jemand oder etwas authentisch ist. Pate dafür gestanden hat unter anderem Jean-Jacques Rousseau, bekannter französischer Philosoph. Er beschreibt und kritisiert, dass in der Hochkultur die Menschen nicht sie selbst sind, sondern sich so geben bzw. erscheinen, wie die Gesellschaft es erwartet und wie die Gesellschaft sie prägt. Der Wilde, das ist das Gegenideal, der Wilde lebt in sich selbst, der edle Wilde, Jean-Jacques Rousseau. Manche erinnert sich vielleicht an Geschichtsunterricht. Der edle Wilde lebt in sich selbst, der gesellschaftliche Mensch aber ist immer wieder außerhalb seiner selbst und weiß nur in der Meinung der anderen zu leben. Und Jean-Jacques Rousseau kritisiert diesen Missstand und er setzt diesem Missstand das Ideal der Verwirklichung des inneren Selbst entgegen. Authentisch ist also das, was natürlich ist, unbeeinflusst von den Erwartungen der Mitmenschen. Authentisch ist der Mensch nur dann, wenn er sein Inneres, seine vermeintlich unverfälschte Natur ungefiltert nach außen stülpt. Und das bedeutet letztlich, Authentizität ist das Gegenteil von Kultur. Kultur ist das, was Menschen aus dem Rohmaterial der Natur machen. Folglich ist der Mensch als Kulturwesen nie völlig identisch mit sich als Naturwesen. Also zurück zur Natur. Das hat Rousseau vermutlich nie exakt so gesagt, aber so gemeint. Manchmal reicht es auch, wenn etwas einzigartig ist, wobei der Akzent dann mehr auf einzig als auf artig liegt. Was normal ist, gilt jedenfalls selten als authentisch. Authentisch ist, was sich von allem anderen abhebt. Und das darf dann gern etwas unartig sein. Also, authentisch ist die urwüchsige Stadt, die Altbauwohnung in einem gewachsenen Stadtteil, die Reise abseits der ausgetretenen Touristenpfade, das Restaurant, sofern das Essen kein Massenfastfood ist, sondern Ausdruck einer besonderen lokalen oder ethnischen Tradition. Authentisch sind richtige Typen. Dabei darf es gern etwas vulgär zugehen und körperbetont. Martin Schulz galt als authentisch, weil er im Rahmen seiner Kanzlerkandidatur öffentlich von seinem geplatzten Traum als Profifußballer und von seinem Alkoholproblem gesprochen hatte und davon, wie er da wieder rausgekommen ist. In kurzer Zeit schnellten seine Umfragewerte und die der SPD in ungeahnte Höhen. Und als dann die Sachfragen wieder im Mittelpunkt standen, auch gleich wieder runter. Schweiß ist authentisch. Schwitzende Politiker sind authentischer als andere. Zum Beispiel bei politischen Aschermittwoch der CSU in Bayern. Das Deo und das Parfum sind nicht authentisch, sondern Kultur. Also Vorsicht, wenn dir jemand sagt, du duftest heute wieder so richtig authentisch. Die Sauna ist ein hochauthentischer Ort. Vor Gott, Gericht und dem Saunaofen sind alle Menschen gleich. Aber mir hat mal eine Jugendliche erzählt, dass sie ihren Pastor in der gemischten Sauna getroffen hat. Das war zwar sicher irgendwie authentisch, aber ich vermute trotz allem nicht wirklich hilfreich. Also authentisch ist alles, was nicht künstlich, sondern natürlich und deshalb echt ist oder echt sein soll. Wenn der wahre Kern, das Wesen einer Sache oder einer Person zu sehen ist bzw. zum Vorschein kommt. Authentizität ist die Sehnsucht unserer Gegenwart. Echt ist das neue Schön. Aber warum ist das so? Das hat ganz sicher viel damit zu tun, dass das Leben in der Spätmoderne unendlich komplex und unübersichtlich geworden ist. Deshalb die Sehnsucht nach einem einfachen Konzept, an dem man sich schnell und mühelos orientieren kann. Und Authentizität ist ein solches Konzept. Anstatt das Programm einer Partei zu studieren, beobachtet man die Medienauftritte der Politiker und entscheidet sich dann für den, der am authentischsten rüberkommt. Ähnliches geht auch in manchen Kirchen vor sich. Die Faszination eines Sprechers entscheidet, nicht das, was er sagt und ob das überhaupt begründet ist. Wenn er richtig leidenschaftlich wird und womöglich noch viel von sich und von seiner Familie erzählt, gilt er als authentisch. Und das ist zumindest die halbe Miete. Auch wenn die eigene Familie manchmal nicht so begeistert sein dürfte, wenn sie als Predigtbeispiel dienen musste. Aber egal, welche Ideen im Hintergrund stehen, die Frage, ob dieses Konzept auch sinnvoll ist, muss erlaubt sein. Aufmerksamen Hörern, und dazu gehört ihr natürlich auch alle, aufmerksame Hörer werden die kritischen Zwischentöne natürlich schon bemerkt haben, das wird euch nicht entgangen sein. Aber jetzt soll die Kritik auf den Punkt gebracht werden. 5 Thesen gegen Authentizität. Erstens, Authentizität ist höchst subjektiv. Sind schwitzende Politiker wirklich authentisch? Oder kommen sie uns nur so vor? Wenn wir etwas oder jemanden als authentisch oder nicht authentisch bezeichnen, ist das doch einfach eine Interpretation bzw. eine Unterstellung. Nicht mehr. Mit der Wirklichkeit hat das erstmal nicht viel zu tun. Authentisch ist das, was uns als authentisch erscheint. Authentizität ist keine objektive, sondern eine subjektive Kategorie. Zweitens, der Mensch ist kein Naturwesen, sondern ein Kulturwesen. Als authentisch gilt alles, was nicht künstlich, sondern natürlich und deshalb echt ist. Aber was uns als Menschen ausmacht, ist doch, dass wir die Natur gestalten. Deshalb gehört es zum Wesen des Menschen, dass er gerade nicht authentisch ist. Zumindest nicht immer. Wenn wir bluten und schwitzen, vielleicht schon. Aber wenn wir im Gottesdienst sitzen, sicher nicht. Außerdem, unsere Persönlichkeit entwickelt sich doch nicht einfach so natürlich, sondern immer im Zusammenspiel mit Kultur und Gesellschaft. Drittens, was aus der Natur des Menschen kommt, ist zumindest ambivalent. Der Islamwissenschaftler Thomas Bauer hat es recht drastisch formuliert, Zitat: Wer eine Hassmail schreibt, ist bei ihrer Abfassung mit sich völlig im Einklang und hat sich nicht durch kulturelle Zwänge verbiegen lassen. Authentisch ist schließlich auch der rücksichtslose Raser, der Vergewaltiger, der besoffene Fußballfan oder Wolfsburger Jugendliche, der sich dem IS anschließt, um sich im Köpfeabschneiden authentisch selbst zu verwirklichen. So schlimm muss es nicht gleich kommen. Aber wenn Authentizität ein Wert an sich ist, kann am Ende auch das dabei rauskommen. Höfliche Umgangsformen gelten jedenfalls eher selten als authentisch. Viertens, wir können unseren wahren Kern nicht erfassen und haben vielleicht gar keinen. Wer alles, was nicht natürlich ist, abstreifen will, der riskiert, dass am Ende gar nicht viel übrig bleibt. Außerdem sind wir gar nicht in der Lage, diesen vermeintlich inneren Kern trennscharf zu bestimmen. Der erweist sich als schwer fassbar und außerdem als wandelbar. Menschen machen immer wieder die Erfahrung, dass sie in unterschiedlichen Kontexten andere Wesen sind oder zumindest zu anderen Menschen werden können. Und fünftens, das Konzept der Authentizität fördert Selbstbeschäftigung und Seelenstriptease. Wissenschaftlicher formuliert, der Authentizitätszwang führt zu einer narzisstischen Introspektion, zu einer permanenten Beschäftigung mit eigener Psychologie. Auch die Kommunikation wird psychologisch organisiert. Die Gesellschaft der Authentizität ist eine Gesellschaft der Intimität und Entblößung. Ein Seelennudismus verleiht ihr pornografische Züge. Soziale Beziehungen sind umso echter und authentischer, je mehr Privatheit und Intimität offenbart werden. Kurze Zwischenfrage. Sind Christen authentisch? Lassen wir mal einige der 5 Thesen außen vor und beschäftigen wir uns nur mit der Frage, ob Christen einen wahren Kern haben und ob das, was aus ihrem innersten Inneren entspringt, dann nicht mehr ambivalent, sondern gut und richtig ist. Könnte man meinen. Schließlich spricht das Neue Testament von Heiligung, beziehungsweise davon, dass auch in den Menschen, die an Jesus Christus glauben, etwas geschieht. Manche Christen sind dabei so weit gegangen, von der Möglichkeit bzw. der Notwendigkeit eines sündlosen Lebens zu träumen. Und manchmal gab es dann ein ziemlich böses Erwachen, zum Beispiel für Hannah Smith, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zusammen mit ihrem Mann zu den führenden Vertretern der Heiligkeitsbewegung in den USA gehörte und dann erleben musste, dass sich ihr Ehemann trotz alledem als notorischer bzw. authentischer Ehebrecher entpuppte. Natürlich geht es beim Evangelium auch darum, dass Menschen sich ändern. Und der christliche Glaube hat sehr wohl etwas mit Verinnerlichung zu tun. Aber auch im Innersten des Christen entsteht kein göttlicher Kern, kein vollkommener Charakter. Und es ist dann natürlich keineswegs so, dass das, was aus dem Innersten des Christen kommt, beziehungsweise diesem Kern entspringt, automatisch gut und richtig ist. Auch die frömmsten Christen handeln längst nicht immer christlich. Christen fragen nach Gottes Willen, aber der Wille Gottes entspricht nicht automatisch ihrer eigenen Intention. Der Wille Gottes ist und bleibt bis zum Ende ihres Lebens immer auch ein kritisches Korrektiv. Wer oder was sind Christen? Dazu zunächst ein Gedicht von Dietrich Bonhoeffer, das er im Sommer 1944, also während seiner Haft, im Untersuchungsgefängnis der Wehrmacht in Berlin-Tegel verfasst hat. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich träte aus meiner Zelle, gelassen und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn oder über Willkür und kleinlichste Kränkung, umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken und Schaffen, matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen? Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Oder gleich das, was noch in mir ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht, vor schon gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, o Gott. Auf seine Mitgefangenen und vielleicht auch auf manchen seiner Bewacher wirkt Bonhoeffer souverän. Er selbst sieht sich ganz anders. Noch schlimmer, er weiß gar nicht mehr, wer er eigentlich ist. Er weiß nur eins: Wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, o Gott. Und das passt zu unserem Predigtext. Aus Gnade seid ihr gerettet worden durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das Evangelium handelt von der Gnade Gottes, davon, dass Gott uns überreich beschenkt. Es geht also nicht um etwas, was bereits in uns schlummert und sich dann hoffentlich entfaltet. Nein, wer beschenkt wird, der bekommt etwas, was er gar nicht hat. Und zwar von jemand anderem. So ist das bei jedem von uns. Beim Evangelium ist dieser andere, der uns beschenkt, niemand anderes als Gott selbst. Bei Gott läuft das nicht anders als sonst auch. Er schenkt uns, was wir nicht haben. Und hier geht es sogar um etwas, was wir gar nicht selbst regeln oder auf die Reihe kriegen können. Wir können uns nicht selbst retten und müssen es auch nicht. Gott macht das, beziehungsweise er hat es in Jesus Christus bereits getan. Diese gute Nachricht hat auch etwas mit unserem Handeln zu tun. Aber auch unsere guten Werke sind nicht etwa unsere eigene Leistung, sondern ebenfalls ein Geschenk. Wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Unsere guten Werke sind also nicht authentisch, sondern christlich. Und deshalb gibt es auch keinen Grund, dass wir als Christen uns selbst für irgendetwas rühmen oder uns rühmen lassen, beziehungsweise uns im Ruhm sonnen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. So beginnt Paulus den Epheserbrief. Wer Gott anruft, braucht nicht selber Gott zu sein. Wer an den Lebendigen glaubt, muss das Leben nicht selber machen. Wer dem Herrn der Welt vertraut, braucht nicht selber die Welt erhalten. Wer Gottes Liebesbeweise empfängt, muss sich nicht selbst beweisen. Wer sich von Gott führen lässt, braucht nicht selber Garant des Lebens zu sein. Wer sich von Gott getragen weiß, muss nicht selber alle Lasten tragen. Wer durch Jesus gerechtfertigt ist, braucht sich nicht selber zu rechtfertigen. Wer in Gottes Namen lebt, muss sich selber keinen Namen mehr machen. Wer sich von Gott beschenken lässt, muss nicht authentisch sein. Zum Abschluss ein Bekenntnis von Hans-Dieter Hüsch, 2005 verstorbener Kabarettist, auch Prediger vom Niederrhein genannt. Er schreibt: Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in seine Hände meine Zeit. Mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, mein Triumphieren und Verzagen, das Elend und die Zärtlichkeit. Amen. Wir beten. Unser Vater in dem Himmel, unser Herr Jesus Christus, Heiliger Geist, danke dafür, dass wir immer wieder neu das Evangelium vernehmen dürfen, dass allein deine Gnade genügt und dass diese Gnade überreich ist und sie uns überreich beschenkt. Ja, wir leben in einer Gesellschaft, wo der Blick immer wieder auf uns selbst gerichtet ist und wir auch von Anfang an lernen, dass wir selbst den Blick auf uns selbst zu richten haben. Wer wir sind, was unsere Bedürfnisse sind und vieles andere mehr. Danke dafür, dass dein Evangelium uns von den damit verbundenen Zwängen befreien will, dass wir aufschauen können auf dich, dass wir wissen, das Leben haben wir schon gewonnen, weil du es für uns erstritten und erkämpft hast. Wir können zur Ruhe kommen bei dir, so wie wir sind. Danke für diese Gnade. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.